Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Zjeżdżam din Polnisch Rundfunk am Montag. Ich bin Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Der 28-Punkte-Friedensplan von Donald Trump dominiert weiterhin die mediale Landschaft. Vor allem die Vorschläge zu Polen und polnischen Sicherheitsgarantien ohne Rücksprache mit Warschau sorgen bei uns für Irritationen. Außerdem sprechen wir über das Werk von Walter Kempowski.
Und das war Kempowski wichtig, dass man von Leid spricht, ohne irgendwie das gegeneinander aufzurechnen. Leid ist Leid und Leid bleibt Leid und das muss erzählt werden. Weil wenn das nicht erzählt wird, dann haben wir das Problem, dass sich viele eben nicht repräsentiert sehen in diesen Erzählungen, die es über die NS-Zeit gibt. Und ich glaube, das war Kempowski wichtig, jede Seite zu zeigen. Die Bösen, sagt er im Echolot, und die Guten.
Und Soziologin Anna Sawatzka spricht über ihre Erfahrungen als Gastarbeiterin in Deutschland und den alltäglichen Rassismus gegen Osteuropäer. Dazu mehr gleich. Zuerst die Nachrichten. Die Vereinigten Staaten und die Ukraine haben ihre Gespräche über den US-Friedensplan zur Beendigung des Ukraine-Krieges am Sonntag in Genf als konstruktiv und respektvoll bezeichnet. Das teilte das Weiße Haus in einer Erklärung mit. Nach Angaben Washingtons erzielten die Delegationen bedeutsame Fortschritte. Beide Seiten vereinbarten, die Konsultationen in den kommenden Tagen fortzusetzen und dabei in engem Kontakt mit den europäischen Partnern zu bleiben. Abschließende Entscheidungen über den entstehenden Friedensrahmen sollen laut Weißem Haus von den Präsidenten der USA und der Ukraine getroffen werden. Am Freitag hat US-Präsident Donald Trump erklärt, die Ukraine habe bis Donnerstag Zeit, seinen 28-Punkte-Plan zu akzeptieren. Darin soll die Ukraine Gebiete abtreten, Einschränkungen ihrer Streitkräfte akzeptieren und auf einen NATO-Beitritt verzichten. Laut Polens Premierminister Donald Tusk kämen solche Bedingungen einer Kapitulation gleich. Wie Tusk betonte, dürfe die Ukraine nicht aus dem Entscheidungsprozess ausgeschlossen oder zum Objekt von Abmachungen degradiert werden. Die Achtung der ukrainischen Souveränität und ihre Beteiligung an den Gesprächen seien Voraussetzung, damit ein mögliches Abkommen dauerhaft und international akzeptiert werden könne, betonte der polnische Premierminister. Auch Präsident Karol Nawrocki hat davor gewarnt, dass kein Vorschlag zur Beendigung des Krieges dazu führen dürfe, dass Russland seine strategischen Ziele erreicht. Wie der Präsident betonte, sei die Ukraine Opfer der verbrecherischen Aggression Putins, daher müsse sie in jedem Verhandlungsprozess das entscheidende Wort haben. Weltmächte dürften nicht über die Köpfe der am stärksten betroffenen Staaten hinweg entscheiden, betonte der Präsident. In Polen sorgt ein Online-Beitrag des israelischen Holocaust-Gedenkinstituts Yad Vashem für heftige Kritik. Das Institut hatte auf der Plattform X geschrieben, Polen sei das erste Land gewesen, in dem Juden zum Tragen einer Armbinde mit Davidstern gezwungen wurden. Polnische Regierungsvertreter widersprachen scharf und warfen Yad Vashem Geschichtsfälschung vor. Das Außenministerium betonte, Polen sei 1939 unter deutscher Besatzung gestanden und die Kennzeichnungspflicht sei von den deutschen Behörden eingeführt worden. Auch das Auschwitz-Birkenau-Museum sprach von einer falschen und die Geschichte verzerrenden Nachricht. Außenminister Radosław Sikorski forderte eine Klarstellung. Die Europäische Kommission verklagt Polen wegen zu hoher Stickstoffdioxidwerte. Brüssel wirft Warschau vor, die EU-Grenzwerte in mehreren Regionen seit Jahren regelmäßig zu überschreiten, insbesondere in den Ballungsräumen Krakau und Oberschlesien. Trotz wiederholter Hinweise habe Polen keine angemessenen Maßnahmen ergriffen. Hintergrund sind verschärfte EU-Vorschriften zur Luftqualität, die 2024 beschlossen wurden. Die neuen Regeln halbieren den zulässigen Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid und verlangen zusätzliche Messstationen für Schadstoffe wie ultrafeine Partikel oder Ammoniak. Der Fall geht nun an den Europäischen Gerichtshof. Sollte Polen verurteilt werden, drohen hohe Strafzahlungen. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit Adam Denisot und den aktuellen Pressekommentaren.
Die USA und Russland verhandeln über die künftige Sicherheitsordnung in Osteuropa, während Polen als betroffener Staat kaum informiert wird, kritisiert Zbigniew Parafianowicz im Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna Trumps 28-Punkte-Papier zum Frieden in der Ukraine. Der Autor betont, die Idee europäischer Kampfflugzeuge in Polen sei an sich nicht schlecht, doch das Problem beginne bei der Frage, ob diese mit den polnischen Behörden konsultiert worden sei. Wie aus den Informationen von Dziennik Gazeta Prawna hervorgeht, wurde sie es nicht, schreibt Parafianowicz. Besonders alarmierend sei Punkt 4 des Plans, der einen Dialog zwischen NATO und Russland vorsehe, der bei US-Vermittlung alle Sicherheitsprobleme lösen und die Bedingungen für eine Deeskalation schaffen solle. Dies sei, so der Autor, eine Anspielung in äsopischer Sprache auf das russische Memorandum vom Dezember 2021, in dem der Kreml de facto die Demilitarisierung der NATO-Ostflanke und vor allem den Abzug amerikanischer Truppen gefordert habe. Wurde dieser Punkt Polen zur Konsultation vorgelegt und was bedeuten eigentlich Gespräche Russland-NATO bei US-Vermittlung? Stehen die Vereinigten Staaten außerhalb des Bündnisses und entsteht damit nicht genau der Spalt im transatlantischen Raum, den Russland sich erhoffe, fragt Parafianowicz. Die für die Ukraine vorgesehenen Sicherheitsgarantien seien noch problematischer. Laut Axios seien diese ähnlich wie Artikel 5 des Washingtoner Vertrags, wobei Polen neben anderen europäischen Staaten als Garantiestaat genannt werde. Im Falle eines erneuten Angriffs auf die Ukraine solle der US-Präsident nach Konsultationen mit Kiew, der NATO-Führung und europäischen Partnern Maßnahmen zur Wiederherstellung der Sicherheit ergreifen. Völlig offen bleibe, ob das eine Pflicht zur Entsendung von Truppen oder lediglich zu Waffenlieferungen bedeute, so der Kommentator. Zwar sei über eine ähnliche Konstellation bereits bei den Gesprächen in Istanbul im Frühjahr 2022 diskutiert worden, damals habe Polen aber noch aktiv am Text mitgeschrieben und jeden Automatismus eines militärischen Eingreifens abgelehnt. Jetzt hingegen zirkuliere der Passus gewissermaßen verselbstständigt irgendwo zwischen Moskau und Washington, nicht einmal zwischen Washington und Kiew, und er wirke wie eine unangenehme Überraschung, die der wichtigste Verbündete für Polen bereithalte, so Parafianowicz. Der Autor warnt in der Hochphase der Debatte darüber, wer in Polen die Außenpolitik führt, die Regierung oder der Staatspräsident, könnte sich bald herausstellen, dass beide Seiten des polnisch-polnischen Krieges sich gegenseitig die Verantwortung für diese Politik aufzwingen werden. Die 28 Punkte, die zwischen Russland und den USA ausgehandelt wurden, erweckten den Eindruck, dass der Krieg um die Diplomatie eine wenig lustige Fiktion sei, denn wenn eine der Seiten Einfluss auf irgendetwas hätte, würde uns niemand in Garantien hineinmontieren, über die wir nichts wissen, schließt Parafianowicz seinen Kommentar in Dziennik Gazeta Prawna. Der Traum von PiS-Chef Jarosław Kaczyński von polnischer Sicherheit unter dem Schutzschirm einer wohlwollenden Pax Amerikaner ist mit dem Trump-Plan zur Ukraine krachend gescheitert, argumentiert indes Chefredakteur Michał Szudziński in der konservativ-liberalen Rzeczpospolita. Der Autor erinnert daran, dass der PiS-Chef noch kürzlich argumentiert habe, Deutschland und Frankreich würden Polens Souveränität bedrohen, weshalb man statt auf die EU auf einen Bund mit Donald Trump setzen wolle, der diese Souveränität respektiere. Der Friedensplan Trumps zeigt, wie dramatisch sich der PiS-Vorsitzende geirrt hat, konstatiert Szudziński. Schon Trumps bisherige Politik habe das Sicherheitsgefühl in der Region erschüttert, etwa die Kürzung von Hilfen für die baltischen Staaten oder die Reduktion von Truppen in Rumänien. Zugleich sei die direkte Unterstützung Polens aber nicht spürbar zurückgegangen, weshalb in Warschau lange die Hoffnung bestanden habe, die USA blieben trotz mancher Irritationen verlässlicher Hauptgarant der Sicherheit. Der sogenannte Friedensplan stelle eine bedeutende Veränderung dar, da er zeige, dass die USA bereit seien, mit Russland nicht nur über die Köpfe der Ukrainer hinweg zu sprechen, sondern auch die künftige Sicherheitsarchitektur der Region einschließlich Polens zu planen, ohne Polen zu fragen, indem das Dokument festschreibe, welche Truppen überhaupt auf polnischem Territorium stationiert werden dürften und gleichzeitig ein Ende der NATO-Erweiterung garantiere, verletze es sowohl die Souveränität aktueller Mitgliedstaaten als auch das Selbstbestimmungsrecht möglicher Beitrittskandidaten. Anstelle einer auf Souveränität basierenden internationalen Ordnung, einschließlich der Souveränität über das eigene Territorium, scheint Trump eine völlig neue Ordnung vorzuschlagen, in der die größten Akteure über Einflusssphären und die Zukunft sowie sogar über Grenzen und Territorium der übrigen Staaten entscheiden, analysiert der Autor. Schudzinski betont, Trumps fundamentales Missverständnis von Putins Zielen sei gefährlich. Kaczynski habe im isolationistischen und antiglobalistischen Manifest Trumps eine Chance für einen Pax Americana gesehen, eine Weltordnung, in der freie und souveräne Staaten unter dem Schutzschirm der USA funktionieren könnten. Doch der enthüllte Plan zeige mit aller Schärfe, dass der amerikanische Präsident Europa, aber auch Polen ausschließlich instrumentell behandelt. Er habe nichts für Polens Souveränität übrig, wenn Trump und Putin darüber entscheiden sollten, welche Truppen auf polnischem Territorium stationiert werden dürften. In einer solchen Auffassung ist Pax Americana für uns eine ziemlich katastrophale Aussicht, warnt der Kommentator der Rzeczpospolita. Und die linksliberale Gazeta Wyborcza präsentiert in ihrer Wochenendbeilage Duży Format ein ausführliches Interview mit der Soziologin Anna Sawatzka, die ihre Erfahrungen als Gastarbeiterin in Deutschland schildert. Katarzyna Brejwo spricht mit der promovierten Soziologin an der Polnischen Akademie der Wissenschaften über ihr Buch Gorycz, Bitterkeit und die strukturellen Diskriminierungen osteuropäischer Migranten in Deutschland. Sawatzka hat, wie sie in dem Interview erklärt, Polen 2018 verlassen, weil ihr akademisches Gehalt von 2000 Zloty netto nicht einmal eine eigene Wohnung ermöglicht habe. In Berlin habe sie als ungelernte Hilfskraft in einer Gartenbaufirma begonnen, Unkraut jäten, Bäume schneiden, Laubschaufeln, bei Regen frierend, im Sommer in der Hitze, immer am unteren Ende der betrieblichen Hierarchie. Schon das erste Gespräch über Löhne im Firmenwagen, sie mit 8 Euro netto, der deutsche Kollege schweigend, aber sichtbar besser gestellt, sei für sie ein Lehrstück über informelle Machtgefälle und die Unsichtbarkeit von Ungleichheit gewesen, so Sawatzka. Sawatzka erklärt, dass vor einigen Jahren in der deutschen Debatte der Begriff des antieuropäischen Rassismus aufgetaucht sei, Vorurteile gegen Menschen aus Mittel- und Osteuropa, die oft stereotyp als rückständige billige Arbeitskraft behandelt würden. Diese herablassende Haltung gegenüber Menschen aus dem sogenannten Osten sei in allen Lebensbereichen Deutschlands stark präsent und betreffe auch Ostdeutsche, so Sawatzka. In der Hierarchie der Migranten befänden sich Osteuropäer in einer relativ privilegierten Position. Mit EU-Pass müsse man nicht endlos Ämter besuchen oder tausende Briefe mit Abschiebungsdrohungen erhalten. Dennoch seien auch Osteuropäer Zielscheibe subtiler Entwertung. Osteuropa interessiere den Westen kaum. Polinnen würden mit freundlicher Gleichgültigkeit angehört, aber nicht ernsthaft wahrgenommen. Und in Alltagsinteraktionen treten Deutsche fast selbstverständlich als belehrende Autorität auf. Soweit die Presseschau.
Danke, Adam. In Warschau haben am Wochenende Publizisten und Wissenschaftler aus Polen und Deutschland über die gegenseitigen Kontakte diskutiert. Im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens stand das Werk von Walter Kempowski, dessen Bücher das polnische Publikum erst seit kurzem kennenlernen kann. Über sein Schaffen und die Erfahrungen mit den zwei Totalitarismen des 20. Jahrhunderts sprachen Jakub Kukla und Dr. Stefan Leska.
Stefan Leska, Literaturwissenschaftler, Universität Rostock, guten Tag.
Hallo.
Sie nehmen an einer Diskussion teil, hier in Warschau in Polen, über Walter Kempowskis Werk. Es gibt eigentlich seit wenigen Jahren die ersten Übersetzungen der Romane von Kempowski ins Polnische. Können Sie sich das Phänomen erklären?
Dass es erst seit 2 Jahren Übersetzungen ins Polnische gibt, könnte man sich vielleicht so erklären, dass es jetzt nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht auch Europa und weltweit so ein großes Interesse an der Zeit gibt, über die er hauptsächlich geschrieben hat, nämlich über den Zweiten Weltkrieg, die Nazizeit und den Holocaust, weil wir jetzt in so einer Phase sind, wo diese Zeitzeugen, die das noch alles selbst erlebt haben, so langsam nicht mehr zur Verfügung stehen, um ihre Erinnerungen zu teilen. Und genau das, die Aufbewahrung von Erinnerungen, gerade an diese Zeit, aber auch darüber hinaus, war Kempowski eben sehr wichtig. Und man beginnt das jetzt, glaube ich, vielleicht so ein bisschen zu entdecken, dass er ein Autor war, der Erinnerungen gesammelt hat, der Erinnerungen aufbewahrt und sie auch zugänglich gemacht hat über sein Werk. Und das kann man an den vielen Übersetzungen, die es seit ein paar Jahren gibt, und die Übersetzertätigkeit steigert sich auch, daran kann man das vielleicht ablesen. Also es gibt jetzt Übersetzungen ins Griechische, ins Türkische, ins Spanische, ins Französische. Also ich würde es mir damit erklären, dass das Interesse an Lebenserinnerungen jetzt wieder steigt.
Autoren, die sich mit der NS-Zeit auseinandergesetzt haben, gab es in der deutschen Literatur mehrere. Grass zum Beispiel, Sebald. Was hat Kempowski anders gemacht?
Kempowski hat es einerseits mehr an ein individuelles Schicksal gebunden. Also er hat das ja am Beispiel der Schiffsräderfamilie Kempowski erzählt, die Nazizeit, die NS-Zeit, den Holocaust. Aber gleichzeitig wird an dieser Familie eben auch das Größere sichtbar. Also sie steht so ein bisschen als typischer Fall, als individueller typischer Fall, an dem sich Geschichte aber auch besser vielleicht nachvollziehen lässt. Natürlich, Literatur stellt immer Individualität und individuelle Fälle vor Augen, aber bei Kempowski ist es nochmal so ein bisschen auffälliger, dass diese Verbindung zwischen individuellem Schicksal und Zeitkontext deutlicher hervortritt, und natürlich ist es auch so ein Alleinstellungsmerkmal, über so eine Zeit auch so ironisch, teilweise auch so komisch erzählen zu können und auch so authentisch. Also seine Romane zur NS-Zeit sind ja von vielen so gelesen worden, das haben wir auch erlebt, das sind unsere Erinnerungen, die da erzählt werden, und das ist, glaube ich, etwas, was Grass und vielleicht auch Peter Kurzeck oder W.G. Sebald so vielleicht nicht ausgelöst haben.
Kempowski hat auch über die Vertreibungen geschrieben, noch vor Grass, aber eben Günter Grass gilt als derjenige, der das Tabu gebrochen hat. Hat es Kempowski geschmerzt, geärgert?
Ja, tatsächlich hat es das, zumindest wenn man seinen Tagebüchern glaubt. Günter Grass hat mal gesagt, dass man dieses Thema, also deutsches Leid im Zweiten Weltkrieg, Flucht, Vertreibung, Bombenkrieg, nicht den, Zitat, Rechten überlassen darf. Und Kempowski hat in seinem Tagebuch dann geschrieben, und damit meint er mich, Fragezeichen. Günter Grass' Novelle heißt Im Krebsgang. Kempowski schreibt in seinem Vorwort zum Echolot, das den Untergang der Gustloff und die Flucht behandelt, zu Fuga Furiosa, schreibt er, vielleicht finden wir in diesen Notizen eine Formel für den Krebsgang der Menschheit. Vor Günter Grass noch schreibt er das. Also dieses Motiv des Krebsgangs kommt eigentlich von Kempowski. Wenn man seinen Tagebüchern traut, hat es ihn ein bisschen gewurmt. Aber ich glaube doch, dass er wusste, dass er eigentlich meiner Meinung nach und vielleicht auch sein das wichtigere Buch über die Vertreibung und die Flucht geschrieben hat, mit Fuga Furiosa, weil das eben kollektive Zeugnisse versammelt, kollektive Erfahrungen, viele Einzelerfahrungen hintereinander schaltet, um diese Zeit und die Erfahrungen, die da gemacht wurden, eben fassbarer zu machen.
Ins Polnische wurden bislang 2 Romane übersetzt, Alles umsonst und vor kurzem Tadellöser und Wolf. Was findet der Leser in diesen Büchern?
Alles umsonst, da wird das Fluchtschicksal erzählt einer Familie, der Familie von Globig, die eben aus Ostpreußen stammt, und dann wird deren Geschichte erzählt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, wie sie eben aus ihrer Heimatregion fliehen mussten und wie viel dabei gestorben wird, wie viel Leid es auch verursacht. Das kann man also da drin lesen. Gleichzeitig ist es auch so, dass dieses deutsche Leid natürlich nicht irgendwie mitleidheischend ausgestellt wird, sondern es wird auch ironisch erzählt, es wird auch komisch davon erzählt, und die Komik birgt aber natürlich das Leid, das dahinter steckt. Und in Tadellöser und Wolf, also Prima Sort, wie es auf Polnisch heißt, kann man, wie ich schon sagte, so an einer individuellen Schiffsmaklerfamilie Kempowski erfahren, was so in bestimmten Schichten über die NS-Zeit gedacht wurde und wie eine ganze Gesellschaftsschicht die Verbrechen der NS-Zeit geschehen lassen konnte. Auch wieder mit einer Prise Komik und einer Prise Kurzweil und Ironie, aber dahinter verbirgt sich meistens doch irgendwie das große Ganze bei Kempowski.
Glauben Sie, dass diese Bücher dem polnischen Leser heute irgendetwas Neues über die deutsche Perspektive sagen könnten?
Dazu kenne ich die polnischen Leser zu wenig, aber natürlich kann man sagen, dass die deutsche Sicht auf Polen natürlich in diesen Büchern jetzt nicht unbedingt zum Tragen kommt, aber doch die Tragödie, die mit der NS-Zeit für viele Deutsche auch verbunden war. Das Thema um deutsche Schuld war ja lange auch ein Tabuthema in Deutschland angesichts des Holocausts. Wie kann man da ernsthaft, und an dem die Deutschen ja schuld waren, wie kann man da ernsthaft von deutschem Leid sprechen, ohne das irgendwie gegeneinander aufzurechnen? Und das war Kempowski wichtig, dass man von Leid spricht, ohne irgendwie das gegeneinander aufzurechnen. Leid ist Leid und Leid bleibt Leid, und das muss erzählt werden. Weil wenn das nicht erzählt wird, dann haben wir das Problem, dass sich viele eben nicht repräsentiert sehen in diesen Erzählungen, die es über die NS-Zeit gibt. Und ich glaube, das war Kempowski wichtig, jede Seite zu zeigen. Die Bösen, sagt er im Echolot, und die Guten. Die will er nebeneinander stellen. Das ist, glaube ich, etwas, was die polnischen Leser auch interessieren könnte. Weil Polen ist ja auch immer mehrfach geteilt, hat auch mehrfach Teilung erfahren, Leid erfahren. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man da mitnehmen kann draus. Dass es eben Leid nicht gegen Leid aufgerechnet wird und dass aber wir von allem erzählen müssen, wenn es um diese NS-Zeit geht.
Auch Vertreibungen haben die Polen nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Und glauben Sie, dass der heutige Kontext, der Kriegskontext, seine Literatur irgendwie greifbarer macht?
Ja, also das Thema, worüber er schreibt, macht es greifbar. Weil so ein bisschen kann man ja sagen, es wiederholt sich obwohl es natürlich nicht vergleichbar ist, aber Geschichte wiederholt sich doch. Wo es Krieg gibt, gibt es Flucht, gibt es Vertreibung, gibt es auch Ansätze vielleicht zum Völkermord oder zu größeren Verbrechen, zu Kriegsverbrechen an sich. Das ist auch so ein bisschen etwas, man kann heute sehen, wie ist der heutige Krieg in der Ukraine oder vielleicht auch in Gaza und wie unterscheidet er sich vielleicht von anderen Kriegen vorher oder wo sind sie beide vergleichbar? Und das kann man, glaube ich, bei Kempowski auch gut erfahren, gerade wenn es um den Roman Alles umsonst geht. Was passiert eigentlich, wenn eine Invasion stattfindet oder was passiert, nachdem eine Invasion stattgefunden hat und die Invasoren wieder vertrieben werden und auch alle, die vor den Invasoren da waren, aber doch irgendwie zu ihnen gehören, also Deutsche sind und dann aus den Ostgebieten vertrieben werden oder flüchten müssen. Ich glaube, das ist schon etwas, was Kempowski auch heute besonders interessant macht.
Walter Kempowski hat Polen mal besucht. Was waren die Umstände?
Dass er Polen mal besuchen wollte, weil dort sein Vater gestorben ist im Zweiten Weltkrieg, das war, glaube ich, klar. Aber die Frage ist, wann konnte er das tun? Es war die Zeit des Eisernen Vorhangs der deutschen Teilung. Das heißt, es war nicht so einfach, in den Osten, in die Warschauer Paktstaaten hineinzukommen. Und dann bekam er das Angebot von einer Autofirma, da irgendwie so eine Promotour zu machen. Und das hat er getan und er hat tatsächlich auch, so will es zumindest die Legende und so wollen es seine Tagebücher, die Stelle aufgesucht, wo sein Vater gestorben ist und die Legende will es, dass er sich dort Sand mitgenommen hat. Und weil er dachte, also sein Vater ist von einer Granate getroffen worden, von dem war also nichts mehr übrig, es gab keine Überreste, die man nach Deutschland hätte oder ins Deutsche Reich hätte überführen können. Und so dachte er, ich nehme Sand mit, da ist vielleicht noch ein bisschen was drin von meinem Vater. Und er hat einen Roman darüber geschrieben, natürlich ist das nicht Kempowski, der in diesem Roman nach Polen fährt, sondern es ist ein Journalist, Jonathan Fabricius heißt der, der aber genau das macht. Der hat eine Fluchtgeschichte, der Jonathan Fabricius, der ist auf der Flucht von seiner Mutter geboren worden, die ist dabei umgekommen in Polen oder im damaligen Ostpreußen, um genauer zu sein, und sein Vater ist eben in Polen gefallen und er sucht da im Prinzip so eine Art Traumaerfahrung. Das ist also so ein Trauma, was er erfahren hat, auf der Flucht geboren worden zu sein und seine Mutter dabei verloren zu haben. Und diese Reise nach Polen, nach Ostpreußen, ist so ein bisschen so eine Traumaverarbeitung für Fabricius. Also er lernt dann mit seiner Geschichte besser umzugehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Deutschen auch erstmal lernen mussten oder noch immer lernen, mit ihrer Geschichte umzugehen. Daran arbeiten wir uns heute noch ab. Wie können wir mit dieser Geschichte umgehen? Haben wir noch Schuld? Sind wir noch dafür zur Verantwortung zu ziehen, was damals passiert ist? Das vielleicht nicht, aber wir müssen davon erzählen. Wir müssen darüber berichten und wir dürfen es nicht vergessen.
Wir haben bislang von den Kriegserfahrungen gesprochen, aber Walter Kempowski war einer, der die Erfahrungen mit dem Naziregime gemacht haben, aber dann später auch mit dem Kommunismus, mit dem kommunistischen Regime. Wie stark hat ihn diese, nennen wir es, doppelte Perspektive geprägt?
Sehr, würde ich sagen. Also ohne seine Erfahrung mit dem kommunistischen Regime ist, glaube ich, sein ganzes Werk nicht denkbar. Also er ist ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 wegen antisowjetischer Spionage verhaftet worden, vor ein Militärtribunal gestellt worden, dann zum Standard 25 Jahre Zwangsarbeitslager, von denen er 8 in Bautzen abgesessen hat und ist danach in den Westen entlassen worden. Und er hat immer wieder gesagt, dass das eigentlich die Keimzelle seines Werkes ist. Ohne Bautzen, ohne die Haft, ohne die Erfahrung mit dem Kommunismus und auch seiner Opposition gegen den Kommunismus ist sein ganzes Werk nicht denkbar, weil diese Haftzeit, das hat er immer als sein Studium, als so eine Art Klosteraufenthalt bezeichnet, dass diese Haftzeit macht er auch später noch zum Keim seines Werkes und seinem Umgang mit Erinnerungen. Im Vorwort zum Echolot sagt er, er wurde einmal von einem Haftwärter über den Hof geführt, über den Gefängnishof, und da er hörte ein großes Rauschen von Stimmen. Und der Haftwärter sagte, das sind ihre Zellengenossen oder ihre Haftgenossen, die erzählen sich was. Und er sagte, ja, das geht doch aber alles verloren, was die sich da erzählen. Also das wird von ihm sozusagen zur Keimzelle seiner Werkstiftung. Also ohne seine Erfahrung mit dem Kommunismus und mit dem sowjetischen Regime vor allen Dingen ist sein ganzes Schreiben, glaube ich, kaum denkbar.
Ich glaube, jüngeren Zuhörern müssen wir erklären, was Bautzen bedeutete. Ja. Das Gefängnis in Bautzen war kein gewöhnliches, oder?
Nein, das war zuerst ein sowjetisches Haftlager. Später wurde es dann von der Volkspolizei übernommen und dann wurde ein Teil davon zum Stasi-Gefängnis. Also da kamen dann Leute, die sich gegen das Regime, gegen das DDR-Regime strafbar gemacht haben. Das war alles andere als ein normales Gefängnis. Er hat auch 2 Romane darüber geschrieben, was da für Haftbedingungen herrschten. Gerade auch dann, als es große Widerstandsbewegungen in der DDR gab, große Häftlingsaufstände. Also das war alles andere als ein normales Gefängnis, sondern es war halt ein Gefängnis vor allen Dingen für Leute, die sich am Anfang gegen das Sowjetregime strafbar gemacht haben und dann später gegen das DDR-Regime.
Auch in der Bundesrepublik musste Walter Kempowski lange auf den großen literarischen Durchbruch warten. Wieso?
Oh, das ist schwierig zu erklären. Er hatte gleich am Anfang mit dem zweiten Roman Erfolg. Tadelöser und Wolf war ein Bestseller, es ist verfilmt worden, auch die Nachfolgeromane sind verfilmt worden, aber es wurde dann immer so gelesen, das ist so leicht und so witzig über die NS-Zeit, das ist also keine Hochliteratur sozusagen, er wurde immer so als launiger Schriftsteller angesehen und hat sich auch immer darüber beklagt, dass seine Werke eigentlich so von der Literaturkritik nicht so wahrgenommen werden, wie sie wahrgenommen werden sollten. Das beginnt man oder hat man dann irgendwann in den 90ern und auch jetzt beginnt man das auch langsam wissenschaftlich zu entdecken, was hinter diesen Werken steckt. Der große Erfolg, oder was heißt der große Erfolg, also die größere Anerkennung, die erhoffte Anerkennung kam dann mit dem Echolot, was also wirklich als Dokument der Nazizeit gesehen wurde und auch wirklich als historische Quelle als wichtig erachtet wurde, die aber auch literarischen Anspruch hat. Also damit kam dann der Erfolg, den er sich mit seinen früheren Romanen auch schon erhofft hatte.
Ja. Hat er sein Leben lang Rostock vermisst?
Das kann man sagen. Also in den Tagebüchern wird deutlich, dass das für ihn auch so wie eine Obsession war. Also wo immer er war, hat er versucht, an Dinge aus oder über Rostock ranzukommen. Er hat sich Ziegel aus der Stadtmauer hat er in sein Haus eingemauert. Er hat Erde aus Rostock in das Fundament seines Hauses eingelassen. Also es war wirklich eine Obsession. Und er durfte Rostock ja lange nicht besuchen. In den 70ern war er einmal da, von der Stasi natürlich überwacht. Und dann nach der Wiedervereinigung hat er Rostock besucht. Endlich. Und das war sozusagen so wie ein Schock für ihn, wie die Stadt eigentlich aussieht. Also in der DDR hat man die Innenstadt ja halbwegs verkommen lassen, so ein bisschen. Und das war für ihn eigentlich ein Schock, dass das eigentlich nichts mehr mit den Erinnerungen, die er hat, zu tun hat. Also als er dann zum Beispiel in seine Wohnung kam, die er als Kind bewohnt hat, das war mittlerweile, wurde die als Umkleideraum für Arbeiter eine Getränkefabrik benutzt. Und das stellt er so ein bisschen lakonisch fest und sagt, jetzt muss aber mit Rostock langsam Schluss sein. Also das war wirklich eine Obsession, eine Sucht fast schon, sich mit Rostock zu befassen. Das hat ihn lange nicht losgelassen, weil das auch sozusagen das Trauma seiner Existenz war, dass durch historische Umstände oder durch eigene Umstände, dass ihm seine Heimatstadt eigentlich ein Leben lang unerreichbar war.
Wir warten also in Polen auf weitere Übersetzungen der Bücher von Walter Kempowski. Aber eine Frage wollte ich noch kurz zur Literatur stellen. Literatur als solche. Glauben Sie, dass sie eine Vermittlerrolle spielen könnte? So viele Bücher haben polnische Schriftsteller, deutsche Schriftsteller über den Krieg, über die Nachkriegszeit verfasst und wir verstehen uns immer noch nicht oder nicht so ganz.
Ich glaube schon, dass Literatur da eine wichtige Rolle hat. Also was ich erlebe, ist, glaube ich, so eine Fragmentierung der Gesellschaft, in der wir gerade leben. Man bewegt sich nur noch in seinem eigenen Kosmos. Der andere Standpunkt wird nicht mehr gesehen. Und wenn Literatur eines kann, dann ist es die Auseinandersetzung mit dem anderen, was nicht wir selber sind, zu fördern. Also wenn ich ein Buch lese, muss ich mich automatisch in das, was da erzählt wird, hineinversetzen. Und das bin meistens nicht ich, von dem da erzählt wird, sondern es ist immer jemand anderes, sind andere Schicksale, andere Gedanken, andere Weisen zu erzählen. Also Literatur fördert und fordert die Auseinandersetzung mit dem anderen, auch mal die eigene Blase zu verlassen und sich in andere hineinzubringen. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle gut gebrauchen können. Den anderen Standpunkt zu sehen und auch zu lernen, dass unsere Weltsicht jetzt nicht das Nonplusultra ist, sondern dass es daneben auch noch andere gibt, die vielleicht auch ihre Berechtigung haben. Oder wenn sie es nicht haben, müssen wir uns zumindest mit ihnen auseinandersetzen. Und ich glaube, da kann Literatur wirklich eine große, große Rolle spielen.
Stefan Leske, Literaturwissenschaftler, Universität Rostock. Vielen Dank.
Danke auch.
Über Walter Kempowski sprachen Kuba Kuckler und Dr. Stefan Leske. Haben Sie einen guten Start in die Woche und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Czycierski. Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.